Düsseldorf. Alle rein.
Es gibt einfach ein wahnsinnig großes Interesse an Kunst und Kultur in der Stadt. Also nicht nur aus der Blase der Kunstszene, sondern auch von Leuten, die einfach mal reinstolpern. Und die verstehen auch, was das ist. Also das macht eigentlich ziemlich viel Spaß, sich da zu unterhalten. In Düsseldorf gibt es einfach wahnsinnig viele Chancen. So viele unterschiedliche Institutionen, die sich hier vernetzen können. Also Museen, Privatsammlungen, Galerien, Akademien, Off-Räume. Und es entsteht eigentlich immer mehr und mehr. Und es macht total Spaß. Also ich habe so das Gefühl, in Düsseldorf, da finden sich die Zufälle immer.
Breathing Water, Drinking Air. Tja, so heißt eine Show, die man im Moment in der Birkenstraße erleben kann. Und ich habe heute die große Freude, mit der Leiterin der Sammlung Philara sprechen zu dürfen, mit Julika Bosch. Schön, Julika, dass du Zeit für mich hast.
Ich danke dir.
Ich muss mich ja doppelt bedanken, weil du hast mir eben schon eine kleine Führung gegeben. Beeindruckend einerseits das Gebäude, in dem ihr eure Sammlung präsentiert, andererseits was ihr hier gerade zeigt. Ich möchte neben dem Dankeschön vorab aber sagen, die Birkenstraße in Düsseldorf ist nun durchaus bekannt für Galerien.
Ja.
Und ihr habt ohne Frage, einfach von der Dimension her, die größte Ausstellung hier auf der Birkenstraße. Aber ihr drängt nicht direkt auf die Straße. Ihr
Nein, überhaupt nicht.
Fast ein bisschen versteckt.
Ja, wir sind ein bisschen schüchtern. Die Sammlung ist auch sehr organisch gewachsen. Also die ist nicht so entstanden, dass sie von Anfang an groß sich öffnen wollte und damit prahlen wollte, was da drin vorhanden ist, sondern die hat sich ganz langsam und still eigentlich entwickelt. Gil Bronner hat in den 90er Jahren angefangen zu sammeln. Seine Eltern haben auch schon gesammelt. Also bei denen hängen Picasso und Georges Gross zu Hause. Und Gil Bronner hat dann in den 90er Jahren sehr viel Leipziger Schule-Malerei gesammelt, Neo Rauch zum Beispiel, und dann später aber auch Düsseldorfer Kunstakademie, ProfessorInnen, AbsolventInnen, und er sammelt sehr viel lokal, international. Und das ist eine riesige Sammlung geworden. Mittlerweile sind das 1700 Arbeiten ungefähr. Also es ist ein wahnsinniger Schatz. Und es war auch für mich jetzt ziemlich toll, weil ich das erste Mal überhaupt mit einer Sammlung gearbeitet habe. Also ich habe vorher in der Kästner Gesellschaft in Hannover gearbeitet. Es ist somit einer der größten deutschen Kunstvereine. Die haben keine Sammlung, die haben eine tolle Geschichte auch, aber da habe ich vor allem mit Wechselausstellungen zu tun gehabt, was jetzt hier auch stattfindet, parallel dann zu den Sammlungspräsentationen, aber überhaupt aus so einem riesigen Fundus was zu suchen und das immer wieder neu zu sortieren, auch das macht unglaublich viel Spaß. Und dieses Sammeln ist ja auch eine Leidenschaft, also das passiert auch nicht unbedingt systematisch. Also es wurde sich nicht von Anfang an überlegt, mit welchem Konzept man da sammelt, damit man das dann präsentieren kann und das vielleicht eine Wertsteigerung hat oder so, sondern ganz im Gegenteil, das geht in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Und das ist spannend, da dann eine Linie reinzubringen. Und jetzt haben wir eben uns dem Wasser und der Natur und der Luft auch gewidmet und den Lebewesen, die sich darin befinden, und haben eine Ausstellung über große Zusammenhänge, Koexistenzen und ein bisschen schweben da auch die klimatischen Veränderungen mit.
Das ist ja, wenn ich hier hinkomme, wir befinden uns in einer ehemaligen Glasfabrik. Und wie gesagt, das ist so im Hinterhof der Birkenstraße 47A. Aber wenn man
dann vermutet erstmal gar nicht, dass es so groß ist.
Oder? Und wenn man hineinkommt, ist man überwältigt, weil es ist ja wie ein Museumsbesuch. Ein anderer Vergleich fällt mir nun nicht ein, weil es eben, ich habe schon die Dimensionen angesprochen, eben auch recht großzügig ist vom Raumangebot. Aber so etwas auf die Beine zu stellen, dass es dann auch stimmig ist, und ich habe mich sehr, oder ich fühle mich sehr wohl hier in den Räumlichkeiten, mit den Farben, mit der Präsentation der verschiedenen Kunstwerke. Das aber so zu komponieren, muss natürlich auch eine recht aufwendige Arbeit sein.
Klar.
Wie lange habt ihr daran gearbeitet, an dem, was man jetzt eben im Breathing Water Drinking Air sehen kann?
Das ist schwierig zu sagen. Im Grunde ging das eigentlich sehr schnell jetzt für diese Ausstellung. Ich habe im Oktober letzten Jahres hier angefangen als Kuratorin. Dann habe ich noch mit Katharina Klang zwei Ausstellungen eröffnen können, Attempts to be Many und Adjustable Monuments. Und ja, Katharina hat mich langsam so in die Sammlung eingeführt und darüber bin ich auch sehr dankbar. Und dann ist natürlich immer viel zu wenig Zeit, so wie das auch eigentlich immer an allen Häusern ist. Ja, man möchte wahnsinnig viel recherchieren und es gibt wahnsinnig viele KünstlerInnen, die jetzt da reinpassen würden. Und dann hat man aber gleichzeitig den Büroalltag und Leihverkehr und Wechselausstellungen und da währenddessen dann die Sammlungspräsentation vorzubereiten. Also insgesamt habe ich jetzt vielleicht ein Jahr daran gearbeitet, aber mit sehr unterschiedlichen Intensitäten.
Nun bist du seit einem Jahr mit dieser Ausstellung beschäftigt, hast uns aber auch schon erzählt, dass es da so einen langsamen Übergang gab von der vorherigen Leiterin. Mhm. Für dich ist es aber generell eine Rückkehr nach Düsseldorf. Du warst früher in Düsseldorf, hast dann aber auch Zeit in Bochum, in Istanbul verbracht und in Hannover. Und nun bist du wieder in Düsseldorf. Und ich vermute, man kehrt nicht wieder an einen ehemaligen Ort zurück, wenn die Aufgabe oder das, was man hier erleben kann, nicht besonders reizvoll und spannend ist.
Jein. Tatsächlich war es so, dass ich eigentlich nach Düsseldorf zurückkommen wollte. Also ich war eben 12 Jahre weg und bin hier aufgewachsen und ich musste erstmal weg, aber jetzt wollte ich wieder zurück. Das war so Mitte letzten Jahres und dann habe ich mich dazu entschieden und hatte eigentlich zuerst eine Wohnung, witzigerweise im Haus neben Katharina Klang. Und wir kennen uns, weil wir beide mal Nevin Aller da ausgestellt haben, also sie hier in der Sammlung Filara und ich in der Kästner Gesellschaft in Hannover. So haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns in Düsseldorf wieder getroffen und das war sehr schön und so ist das dann ein bisschen zustande gekommen und also ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt eine Stelle in Düsseldorf finden würde und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich deutschlandweit wieder wegziehen müsste. Das Schöne war dann eben, dass ich aber was gefunden habe, was 10 Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt war. Also das war wie ein Sechser im Lotto.
Also dann haben sich die Dinge für dich glücklich gefügt, aber du wolltest nach Düsseldorf, ja, weil du dich hier prinzipiell wohlfühlst?
Ja, ich finde Düsseldorf immer noch wahnsinnig spannend oder jetzt wieder und vor allem jetzt. Es hat sich auch viel verändert und ich habe das Gefühl, es ist jetzt irgendwie aufgeweckter und aufgeschlossener, als ich es früher wahrgenommen habe. Das kann aber auch an mir liegen. Und gerade im Vergleich mit Hannover muss ich sagen, dass es jetzt sehr viele Qualitäten gibt, die ich an Düsseldorf unglaublich schätze. Also zum Beispiel in Hannover gab es keine Akademie, die mitten in der Stadt saß. Da ist die nächste Akademie in Braunschweig. Und da sind auch tolle ProfessorInnen und Klassen. Und wir mussten die immer nach Hannover einladen und die quasi bitten, uns zu besuchen. Und das war ein sehr schöner Austausch und die sind auch gerne gekommen, aber eben nicht so regelmäßig. Und es gab den Moment, da haben wir sie dann mal gefragt, was müssen wir bieten, damit ihr aus Braunschweig nach Hannover kommt? Braucht ihr Fahrkarten oder was braucht ihr, um uns besuchen zu können? Und die Antwort war dann relativ eindeutig, am liebsten Alkohol oder was zu essen. Und auch das lässt sich ja machen. Aber in Düsseldorf ist das ganz anders. Also hier kommen wöchentlich Akademieklassen vorbei und die haben total großes Interesse. Und es gibt einen super großen Austausch. Und es gibt einfach ein wahnsinnig großes Interesse an Kunst und Kultur in der Stadt. Also nicht nur aus der Blase der Kunstszene, sondern auch von Leuten, die einfach mal reinstolpern. Und die verstehen auch, was das ist. Also das macht eigentlich ziemlich viel Spaß, sich da zu unterhalten.
Ja, und du sprachst eben über die Kunstakademie, auch über die Verhältnisse in Hannover. Ich kann mir die Frage ersparen, ob es in Hannover eine ähnliche Straße gibt wie die Birkenstraße in Düsseldorf.
Nee, natürlich nicht. Also da gibt es auch schöne Szeneviertel, in denen es nette Cafés gibt. Aber Hannover hat zum Beispiel kaum interessante Galerien vorzuzeigen, also wenige.
Und das ist ja hier nun wirklich hervorragend aufgestellt. Ich glaube, in eurer direkten Nachbarschaft direkt zwei ja. nebenan, maximal 50 Meter entfernt.
Ja, viel mehr. Also wir haben hier Petra Rien, Clint Lühn, Karel Wilborn, Van Horn, Lukas Hirsch. Und auch Offspaces. Also.
Wie nimmst du das denn jetzt hier in der Sammlung Filara wahr? Ist das eigentlich auch vielen Menschen von außerhalb so bewusst, was es hier zu entdecken gibt? In Düsseldorf, in dieser Gegend hier, in Flingern, kommen da auch viele internationale Besucherinnen und Besucher?
Ja, schon auch. Wir haben immer wieder Anfragen, auch unter der Woche, von TouristInnen, die vielleicht jetzt nicht am Wochenende zu unseren Öffnungszeiten kommen können, aber gerne mal reinschauen wollen. Und es gibt natürlich trotzdem sehr viele Leute, die uns noch nicht kennen. Und das verändert sich jetzt langsam. Das braucht aber auch einfach Zeit. Und wir suchen immer wieder neue Formate, um andere BesucherInnengruppen zu akquirieren. Also wir machen jetzt sehr viel, wir haben uns sehr viel vernetzt im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr. Wir hatten das Asphalt-Festival bei uns, das Approximation-Festival. Wir haben was mit einer Kuratorin aus dem Lanschen Park gemacht. Jetzt mache ich gerade was mit Towards Photography. Wir haben was mit der Filmwerkstatt in Kooperation gemacht. Also sehr viele andere Institutionen, die auch bei uns zu Gast sind.
Wenn man dann hierher kommt, dann hat man nun wirklich, wie ich finde, ein echt beeindruckendes Angebot, was man hier sehen kann. Installationen, Gemälde und das alles ja im Grunde genommen für umsonst. Also es sollte jeder etwas wert sein, aber wenn man reinkommt, steht da ein Schild. Pay what you wish, zahle, was du möchtest.
Genau.
Also eure Türen stehen eigentlich...
Unsere Türen stehen auf, ja.
Aber nicht immer. Ihr habt einen verhältnismäßig begrenzten Zeitraum, also immer begrenzte Zeitfenster, wann man hier vorbeischauen darf.
Genau. Ja, wir haben Freitag bis Sonntag geöffnet. Auf Anfrage geht das auch mal außerhalb der Öffnungszeiten. Aber das ist natürlich immer mit sehr großem Aufwand verbunden, weil wir müssen dann alle Videos einzeln einschalten. Und es dauert schon seine Zeit. Also gerne auch die Zeit am Wochenende dann nutzen. Also man muss nichts zahlen. Es wird immer auch gerne gesehen, wenn man dann was gibt. Also ich finde auch diese Umsonsthaltung manchmal schwierig. Kunst und Kultur ist auch kostenspielig. Und gerade wenn es darum geht, dass wir in Zukunft mehr uns dafür einsetzen müssen, dass KünstlerInnen auch Honorare gezahlt bekommen, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass wir so eine Aufmerksamkeit dahingegen entwickeln, dass solche Ausstellungen auch mit Kosten verbunden sind. Aber gleichzeitig kann das dann vielleicht auch jeder mal selbst einschätzen, wie viel ihm das wert ist oder wie viel man sich gerade leisten kann. Und das kann ja durchaus sehr unterschiedlich sein.
Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Da frage ich mich schon fast, ob man dann mit den Zeitfenstern auskommt oder ob man vielleicht öfter mal vorbeischaut. Es gibt ja auch eine Menge zu erleben. Mein erster Eindruck war, als ich in die große erste Halle dieser ehemaligen Glasfabrik gekommen bin, ich fühlte mich umarmt von den Farben oder von der dominierenden Farbe. Ein sehr helles Blau und natürlich passt das auch, wenn man weiß, es geht um Luft und um Wasser. Auch das wiederum erstmal so zu kreieren, wie kommt man überhaupt auf den richtigen Zugang einer so umfassenden Ausstellung mit so vielen verschiedenen Objekten?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es ganz viele verschiedene Stränge, die gleichzeitig parallel laufen. Also konzeptuell, um da heranzugehen, habe ich mir natürlich erstmal die Sammlung angeschaut. Also was gibt es da für Arbeiten? Welche Arbeiten wurden vielleicht noch nicht gezeigt? Wir hatten jetzt acht Sammlungspräsentationen, meine ich. Und da gibt es aber ganz viele Arbeiten, die ich total spannend fand, die noch gar nicht hier ausgestellt wurden, die vielleicht in anderen Museen international ausgestellt wurden oder auch in KünstlerInnen-Ateliers oder auch gar nicht. Also es gibt auch Arbeiten, die direkt aus dem Atelier gekauft wurden und die dann hier im Lager sind, bis sie ausgestellt werden. Und da gab es viele spannende Arbeiten, die ich gerne zeigen wollte. Dann gleichzeitig schaut man sich natürlich an, welche Themen sind gerade irgendwie relevant und sind vielleicht dann auch noch in einem Jahr relevant. Was sind Themen, auf die wir aufmerksam machen möchten? Welche Diskurse sind gerade überhaupt interessant? Also gerade jetzt, also dieses eine Buch Bodies of Water von Astrida Naimanis ist ein Buch, das gerade sehr viel rezipiert wird international, und es gibt viele Ausstellungen jetzt zum Wasser, was ich auch extrem wichtig finde.
Bodies of Water, da geht es darum, dass wir uns alle klar machen, dass wir eigentlich eben aus Wasser bestehen. Das lernt man schon früh in der Schule, aber man hat das vielleicht nicht immer im Kopf. Aber in diesem Buch wird es eben so formuliert, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir ja auch besser mit unserer Umwelt kommunizieren oder im Einklang sein.
Ja, es ist eigentlich eine andere Art und Weise, ja, Verhältnisse einzuschätzen. Also wir sind Bodies of Water und wir verhalten uns in Lebensräumen mit anderen Bodies of Water, also mit Pflanzen, mit Pilzen, mit Tieren, die alle Bodies of Water sind. Und das bringt natürlich eine neue Perspektive mit, wenn man das so betrachtet.
Da war ein Objekt, da ist in einem Raum, da ist eine Leinwand, also eine Projektionsfläche.
Genau.
Und da sieht man eine riesige Welle. Das begreift man aber nicht sofort. Was passiert da?
Ja, man kommt rein und man denkt vielleicht zunächst, das wäre ein Standbild. Es sieht auch ein bisschen aus wie eine Felswand. Und dann merkt man aber, dass es sich ganz langsam bewegt, also wirklich in extremer Zeitlupe changiert, und dass sich da langsam eine Sturmwelle aufbaut, und die wird immer größer. Und vielleicht fällt es einem am Anfang noch gar nicht unbedingt auf und man geht in den nächsten Raum, und dann muss man aber zurückgehen, weil man in so ein Dead End gelaufen ist. Und wenn man zurückgeht, merkt man, dass sich das Bild stark verändert hat. Und dann schaut man vielleicht noch mal ein zweites Mal oder noch mal länger und merkt, das ist ein Video einer Sturmwelle, das Julius von Bismarck in Griechenland gefilmt hat mit einer Highspeed-Kamera und das dann in extremer Slow-Motion abgespielt wird.
Ihr habt ein Bänkchen dazugestellt. Man kann sich auch, ja, ich weiß nicht, wie lange es nun komplett dauert. Ich werde das noch nachholen und mich da noch mal hinsetzen. Ja. Aber ich glaube, das kann so eine, wie man so sagt, sehr komplementative Erfahrung werden.
Ja, ja, ja.
Hast du dich schon mal davor gesetzt?
Klar, ja.
Und was hat es mit dir gemacht? Ist es angsteinflößend? Es handelt sich um eine Sturmwelle.
Ja, es ist beides. Also es ist angsteinflößend. Es schwingt was Bedrohliches damit einher, weil natürlich diese Welle kann uns immer überrollen und überrumpeln. Und wir sind mit dieser Naturgewalt konfrontiert, aber in dieser Langsamkeit kann man sich ihr widmen oder ist sie aushaltbar.
Selbst wenn ich dann da ein bisschen Angst bekomme, und du hast ja gerade gesagt, es ist aushaltbar, aber selbst wenn ich beunruhigt wäre, wenn ich da mal eine halbe Stunde gesessen habe, dann werde ich doch hier immer wieder getragen von den Farben. Ich habe es vorhin schon gesagt, der erste Eindruck ist sehr warm mit einem sehr hellen Blau, und dann sind noch verschiedene Farbtöne immer wieder zu entdecken, und die sind aber auch einem einzigen Werk entlehnt. Also da habt ihr Farben sozusagen gesampelt, rausgenommen.
Ja, es gab so eine schöne kleine Ölkreidemalerei von Per Kirkeby, die vielleicht so ein bisschen hätte untergehen können in der gesamten Ausstellung, weil sie sehr klein ist. Sie ist die älteste Arbeit aus der Sammlungspräsentation, nicht aus der Sammlung, aber aus der Präsentation. Sie ist von 83 und zeigt so eine Struktur einer Wasserlandschaft, ist gemalt auf der Insel Leso, eine dänische Insel. Und Per Kirkeby ist eben ein sehr wichtiger Landschaftsmaler, abstrakter Landschaftsmaler, der viel sich mit Strukturen in der Natur beschäftigt hat und mit dem Sehen überhaupt und sich im Sehen sehr stark geschult hat. Und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass er ja ein Studium über Geologie abgeschlossen hat, über arktische Geologie, und dann auch auf einer Polarforschungsreise unterwegs gewesen ist und dort Radierungen gemacht hat und dann eigentlich zur Kunst gekommen ist und sich diesen Strukturen näher gewidmet hat und sich immer mehr von diesem wissenschaftlichen Sehen entfernt hat, hin zu einem reinen Schauen und Entdecken. Und das war uns eben sehr wichtig, diese Arbeit. Deswegen haben wir die Farben, die sich in diesem kleinen Werk befinden, im gesamten Haus verteilt und haben damit die Wände gestrichen. Also Hellblautöne, Dunkelblautöne, Dunkelgrüntöne, Beigetöne, Grau und Weiß kommen darin vor.
Tolle Farbtöne, auch ein bisschen Türkis. Ich wiederhole es nochmal, also ich fühle mich wohl mit den Farben hier bei euch im Haus, in der Sammlung, in der ehemaligen Glasfabrik. Aber wir waren jetzt viel unter Wasser, auch im Gespräch miteinander. Es geht ja noch eine Etage höher und das Motto ist ja auch Drinking Air, Luft trinken.
Genau, ja. Das ist eben auch so ein Parallelstrang, der sich entwickelt hat in der Konzeption dieser Ausstellung. Eben nicht nur die Inhalte sind wichtig, nicht nur die Arbeiten sind wichtig, sondern auch die Räume sind wichtig. Also inwiefern lassen sich die Räume überhaupt gut mit Werken aus der Sammlung bespielen? Und im Untergeschoss sind die Räume etwas gedrungener, die Wände sind etwas weniger hoch. Ja, man hat dort vielleicht eher so ein beklemmendes Gefühl, dass man in dem Obergeschoss weniger hat, weswegen sich diese Unterwasserthematik auch anbot, um dieser Enge dieser Räume zu entkommen. Und im Obergeschoss gibt es dann Räume, in denen das Licht von außen indirekt einfällt und in denen die Decken wieder etwas höher sind. Man ist schon eine Treppe nach oben gelaufen, also man ist dem Himmel schon etwas näher. Und da gibt es eben viele Arbeiten, die sich so um Lebewesen in der Luft drehen, insbesondere um Vögel.
Und selbst dann ist noch nicht Ende, man kann noch höher gehen, aber das hast du mir schon verraten, das ist vielen Besucherinnen und Besuchern überhaupt nicht klar, dass man auch noch auf die Terrasse nach oben kann.
Ja, das ist eigentlich schon jetzt fast ein Jahr lang auch begrünt, die Dachterrasse. Also da gibt es eine Dachterrasse, 500 Quadratmeter mit Skulpturen. Viele BesucherInnen wissen gar nicht, dass man da auch hochgehen kann. Jetzt haben wir da so eine Soundinstallation von Petri Talilay installiert, die mit einem Bewegungsmelder angeht, wenn eine Person hochgeht. Die nennt sich Friends of Birds und darin hört man Vogelstimmen oder also es sind eigentlich Menschen, sind Freunde, Freundinnen des Künstlers, die Tierstimmen imitieren und die einen dann so ein bisschen nach oben locken.
Ich danke dir für das Stichwort Soundinstallation, denn da sieht man wieder, wie überwältigt ich selber war, als ich nun einmal hier mit dir durchwandeln durfte. Das habe ich schon fast wieder vergessen, dass da ja auch noch eine Installation ist mit, ich glaube, 7 Schallplattenspielern, 7 klassischen Schallplattenspielern. Ich finde, das muss man gehört haben, sollte man gesehen haben unbedingt, aber in deinen Worten, für jemanden, der jetzt möglicherweise irgendwo in Hamburg zuhört, und wie beschreibst du es?
Ja, es ist eine räumliche Soundinstallation, also man muss sie durchlaufen. Da gibt es 7 Schallplattenspieler, die unterschiedliche Notenwerte wiedergeben einer Komposition, die sich aber auch erst ergibt, wenn man sich quasi räumlich durch diese Schallplattenspieler begibt. Und die Komposition bezieht sich auf ein Stück, das von John Dowland geschrieben wurde um 1590. Das nennt sich auch Seven Tears oder Lacrimae auf Lateinisch. Da geht es um 7 unterschiedliche Gemütszustände, nämlich um 7 Tränen, also Wasser, das in unseren Körpern an- und abschwillt. Trauertränen, Freudentränen und andere Formen von Tränen. Und die hat Susan Phillips wiedergegeben mit Wasser gefüllten Gläsern oder auf den Rändern von mit Wasser gefüllten Gläsern.
Es klingt wirklich beeindruckend. Ich habe es eben gesagt, das sollte man sich persönlich anschauen, aber ich möchte noch ergänzen oder meinen Eindruck, nachdem ich schon so viel über Farben gesprochen habe mit dir, da haben wir es wirklich mit einem Raum zu tun, der ist weitestgehend weiß.
Ja, der ist sehr minimalistisch. Da soll auch wirklich nichts ablenken von dieser Klanginstallation. Also es geht ja in diesem Raum tatsächlich mehr um das, was man hören kann, als um das, was man sehen kann. Wobei diese Schallplattenspieler auch so sehr interessante, geisterhafte Phänomene bereitstellen. Also die sind alle gesteuert. Im Grunde ist auch von der Künstlerin vorgegeben, dass dieser Raum sehr reduziert installiert wird.
Du hast vorhin schon über das Asphaltfestival gesprochen. Da habt ihr auch mitgemacht als Schauplatz, als Standort. Und das ist ja nun wirklich eine sehr lebendige Geschichte beim Asphaltfestival. Da nimmt man die Menschen tatsächlich an die Hand oder man lässt sie auch mit dem Rad fahren, um ihnen die reiche Galerie, Landschaft, Kultur Düsseldorfs vorzustellen. Mit anderen Worten, da seid ihr hier in der Sammlung Filare auch Begegnungsstätte geworden. Da sind dann auch Menschen da, viele Menschen, die sich treffen. Kann es dann hier auch mal eine Art Party-Atmosphäre geben?
Ja, wobei das jetzt eher Sitzkonzerte waren. Aber wir hatten zum Beispiel diese Veranstaltung von Amanda Pina Kollektiv, das getanzt hat und Musik gemacht hat, mit so einem Tanz, der an der Grenze von Mexiko entstanden ist. Es war ziemlich beeindruckend und teilweise auch sehr laut, aber auch da saß man eigentlich eher. Aber wir hatten vor kurzem hier auch noch eine andere Veranstaltung, nämlich ein Voguing Ball von dem Kollektiv Shapes and Shades. Und das war eine wirkliche Party. Das war schon für uns auch sehr überraschend, also, weil da waren bestimmt 300 BesucherInnen. Es gab viel Tanz und Catwalk.
Das ist dann nicht alltäglich. Ist es dennoch von euch auch ein Wunsch, die Sammlung Filare manchmal oder öfter mal zu öffnen, dass sie eben auch Begegnungsstätte wird? Oder muss man da doch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die wertvolle Kunst, die ihr hier präsentiert?
Klar muss man da auch Rücksicht nehmen, aber wir bauen dann auch mal was ab oder was um für so ein Festival. Und das Tolle ist ja, dass wir eigentlich super unkonventionell und auch sehr pragmatisch sind und dass wir auch schnell agieren können und dass wir nicht so einen großen bürokratischen Apparat haben, den wir immer anschmeißen müssen, sondern dass wir solche Veranstaltungen, Festivals und Events auch mal schnell auf die Beine stellen können. Und sowas Interdisziplinäres machen wir eigentlich sehr gerne. Es gab auch mal ein Theaterstück hier, Jeff Koons, in Kombination mit dem Schauspielhaus Düsseldorf.
Du hast uns schon verraten, du wolltest wieder nach Düsseldorf. Es gab verschiedene Gründe dafür. Aber ich möchte dich nochmal fragen, wie kam es denn überhaupt, dass du dich sozusagen, ich weiß nicht, ob das zu stark ist, aber nur mal so bildhaft gesprochen, wie ist überhaupt deine Liebe zu Düsseldorf entstanden? Du bist ja gebürtige Duisburgerin?
Ja, ich bin in Duisburg geboren, aber nur durch Zufall. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Meine Eltern wollten nur in dieses Krankenhaus fahren in Duisburg. Also ich bin eigentlich schon, man könnte auch sagen, ich wäre in Düsseldorf geboren.
Also Düsseldorf ist dann eben doch Heimat im Kern, aber eben gerade die Möglichkeiten, die du gehabt hast, auch andere Länder, andere Städte, andere Kulturszenen kennenzulernen in Deutschland, eröffnet dann ja bei der Rückkehr nochmal einen besonderen Blick auf diese Stadt.
Ja.
Was sind für dich die Besonderheiten der Stadt Düsseldorf, vielleicht ja auch von der Mentalität her, der Menschen, die hier leben?
Ich finde, dass in Düsseldorf gibt es einfach wahnsinnig viele Chancen. So. Also es gibt ein unglaublich großes Netzwerk in der Kunst- und Kulturszene. Es gibt eine unglaublich hohe Dichte an Institutionen, so wie sie es sonst, also an wenigen Stellen überhaupt weltweit gibt. Und so viele unterschiedliche Institutionen, die sich hier vernetzen können, also Museen, Privatsammlungen, Galerien, Akademien, Off-Räume. Und es entsteht eigentlich immer mehr und mehr und es macht total Spaß. Also ich habe so das Gefühl, in Düsseldorf, da finden sich die Zufälle immer. Da kommt das Asphaltfestival oder das Approximation Festival Ruf an. Oder hier der Siebdrucker um die Ecke in unserem Hinterhof meldet sich und möchte gern was machen. Oder die Filmwerkstatt. Und eigentlich gibt es nie genug Zeit, um das alles zu realisieren. Wohingegen man aber in anderen Städten solche Kooperationen überhaupt erst suchen muss. Und das ist in Düsseldorf, das passiert sehr organisch und es ist total inspirierend.
Vielleicht auch deswegen, weil die Stadt im Grunde genommen ja doch auch irgendwie ein Dorf ist, wie immer so schön gesagt wird, sie ist überschaubar.
Sie ist sehr überschaubar, aber trotzdem gibt es ja mittlerweile so viele Institutionen hier, dass man die gar nicht mehr überschauen kann. Also man kann auch nicht mehr alle Veranstaltungen besuchen. Das ist ja eigentlich auch sehr schön.
Ich denke jetzt gerade einfach an Istanbul, wo du ja auch warst. Mhm. Da kann man ja sogar vom einen Kontinent auf den anderen noch rüberwechseln.
Ja, es ist eine wahnsinnig schöne Stadt.
Aber riesig. Und wie hast du es da zum Beispiel erlebt in der Kunstszene? Waren die Leute auch so gut vernetzt oder waren da immer noch mal so einzelne kleine Klicken?
Eigentlich waren die auch so gut vernetzt und vielleicht sogar noch also eine kleinere Szene, in der man sich noch schneller begegnen konnte. Aber das verändert sich ja auch von Jahr zu Jahr wieder sehr schnell. Also ich war 2012/13 da und das war vor Gezi-Park-Protesten. Das heißt, seitdem hat sich die Stadt unglaublich verändert. Die Touristen haben sich verändert und vor allem für viele KünstlerInnen dort ist es sehr viel schwieriger geworden, also unter dem Ausnahmezustand zu leben. Und viele haben das die Türkei dann auch verlassen. Kennen jetzt einige KünstlerInnen, die ich da kennengelernt habe, die mittlerweile in Berlin leben oder auch in anderen Städten.
Kommen wir nochmal auf Düsseldorf zurück. Also ich glaube, ein sehr, sehr reiches Angebot an Kultur hier in der Stadt Düsseldorf, aber man kann hier auch wunderbar leben. Ich finde, man ist hier gesegnet, wenn man essen gehen möchte, wenn man trinkt.
Man kann hier wahnsinnig gut essen gehen. Also überhaupt im japanischen Viertel japanisch oder koreanisch zu essen, vietnamesisch zu essen. Wir haben ja hier um die Ecke auch die Bulle-Bäckerei. Da gehe ich wahnsinnig gern zum Mittagessen. Und es gibt einfach so viel leckeres Essen in Düsseldorf.
Also ich höre schon raus, in der Freizeit gehst du gerne essen und auch gerne asiatisch. Aber was sind noch so Orte für dich, an denen du immer wieder entspannen kannst, an denen du dich wohlfühlst in Düsseldorf?
Ich war gestern in der Oper in Macbeth, das war ziemlich toll. Ich schaue mir eigentlich alles an in Düsseldorf und ich mache eigentlich selten immer nochmal das Gleiche. Ja, ich gehe gerne ins Filmkunstkino. Ich gehe gern in die Münstertherme. Witzigerweise ist die Münstertherme ja so ein Jugendstil-Schwimmbad, das aussieht, wie die Kästner Gesellschaft aussah, bevor sie zum Museum umgebaut wurde. Also man könnte die 1:1 dort rekonstruieren. Das ist total lustig.
Wie ist es mit dem Nachtleben? Also gibt es da für dich dort auch inspirierende Orte oder gehst du in die Altstadt?
Ja, klar. Ich glaube, ich gehe lieber in die Bar. Ich gehe sehr gern ins Ellington hier. Diese tolle Cocktailbar, da gibt es ungefähr die leckersten Cocktails der Welt. Und jetzt in den letzten paar Jahren war ja nicht so viel Partystimmung. Aber trotzdem hat Düsseldorf super tolle Orte zu bieten, auch an elektronischer Musik und Altbier natürlich.
Jetzt läuft die aktuelle Schau hier Breathing Water Drinking Air bei euch in der Sammlung noch bis zum kommenden Juni.
Genau, wir haben aber parallel zu dieser Ausstellung dann noch andere Ausstellungen, weil es gibt jetzt noch ein paar Räume, die noch verschlossen sind, die sich ab November dann öffnen werden. Und da gibt es die Ausstellungseröffnung wird wahrscheinlich am 10. November sein. Ab dem 11.11. Fängt dann die Ausstellung an. Eine Einzelausstellung mit Mercedes Azpilicueta, eine Künstlerin, die aus Argentinien kommt, die aber in Amsterdam lebt und die eigentlich international schon sehr bekannt ist, die auch gerade für den Prix de Rome nominiert war, gerade in Liechtenstein im Kunstmuseum zu sehen ist. Und es wird ihre erste Einzelausstellung in Deutschland. Und da darf man, glaube ich, auch sehr gespannt sein.
Also, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Ihr habt auch übrigens 1-2 Räume oben. Da präsentiert ihr auch immer sehr spontan wieder neue Kunst.
Genau, im Erdgeschoss ist das. Diese beiden Räume heißen The Source und sind dazu bereitgestellt, dass wir auch mal schneller wechseln können, weil es gibt Gründe, zum Beispiel Neuankäufe oder irgendwas wird relevant und wir wollen es gerne mal zeigen. Wir wollen über irgendwas Spezifisches sprechen und dann können wir auch mein Werk aus den Depots holen und es aufhängen. Und ich fand das eigentlich ganz schön, diese Flexibilität, die vielleicht auch die Sammlung Filara im Unterschied zu bürokratischeren Institutionen ausmacht, in diesen Räumen sichtbar zu machen.
Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, Julika Bosch, Leiterin der Sammlung Filara. Und ich wünsche euch viele Besucher, die vorne den Spruch beherzigen. Ne? Zahl, was du möchtest.
Danke.
Vielen lieben Dank.
Düsseldorf. Alle rein. rein.